Wenn wir lächeln. Von Mascha Unterleberg. Es liest Marion Bertling. 2. Ich erinnere mich nicht, wann ich zuletzt so aufgeregt war. Vielleicht bei unserer ersten richtigen Verabredung, und wie viele Jahre ist das jetzt her? Komm, wann du willst, hat sie am Telefon gesagt. Ich bin sowieso da. Ihre Stimme klingt wie immer, als hätten wir uns erst gestern gesehen, als würde nichts zwischen uns stehen. Perfekt, sage ich, und dann, ohne nachzudenken, ist meine Zahnbürste noch da? Deine was? Was weiß ich, Yara, ich habe die jedenfalls nicht weggeschmissen. Okay, sorry, ist ja auch egal. Ich komme gegen 6, ja? Ja, wie du willst. Sie sitzt im Dachfenster, die Beine angewinkelt, die Füße auf der Schräge abgestützt. Sieht mich schon von Weitem, aber hat es nicht nötig, mir zu winken. Erst wenn ich so nah bin, dass ich fast wieder aus ihrem Blickfeld verschwinde, wird sie mir etwas zurufen. Jedes Mal, wenn ich sie so sehe, muss ich mir einen Moment lang vorstellen, wie sie gleich vor mir auf dem Boden aufschlägt, dass ich dabei sein werde, wenn es passiert, sie aber nicht retten kann. Ich muss sie auf den Rücken drehen, um festzustellen, dass sie nicht mehr atmet. Ich drehe sie auf den Rücken und stelle fest, dass anstelle ihres Gesichts nur noch eine klaffende Wunde da ist, die nie wieder atmen kann. Neben ihrem Körper muss ich auf den Krankenwagen warten, was mir in diesem Moment nicht schwerfallen wird, aber danach werde ich davon träumen, immer und immer wieder. So etwas habe ich mir schon oft vorgestellt. Wenn ich versucht habe, an etwas anderes zu denken, wurde es meistens nur noch schlimmer. Nur einmal saßen wir zu zweit dort oben, quetschten uns nebeneinander auf das schmale Fensterbrett, unsere nackten Oberschenkel klebten aneinander. Es kam mir sicher vor. In diesem Moment hatte ich keine Angst, dass sie aus dem Fenster fallen würde. Sie sieht wahnsinnig klein aus, aber das liegt auch daran, dass das Haus riesig ist, mit ungefähr 1000 hellgrau gestrichenen Fensterläden und einer mattsilbernen Eisentür, die doppelt so groß sein muss wie normale Türen. Ich weiß nicht, ob das ein schönes Haus ist. Ich weiß, dass ich auch gern drin wohnen würde. »Stell dir mal vor, wir würden zu zweit hier leben«, habe ich an einem dieser Abende gesagt, an denen wir bei ihr im Wohnzimmer lagen, Chips und Weingummitüten zwischen uns auf dem Teppich, eine halbleere Flasche Cognac aus der Vitrine im Flur. »Das wäre perfekt.« »Und meine Mutter, wo soll die dann hin?« Ihre Stimme plötzlich schroff, alle Leichtigkeit mit einem Schlag daraus verschwunden, als würde ich sie mit dem, was ich sagte, beleidigen. Dabei tat sie ja selbstständig so, als würde es ihre Mutter nicht geben. »Ich dachte schon, du wärst auf eine bessere Party eingeladen worden«, ruft sie jetzt von oben. »Komm rein, ich mache uns was zu trinken.« Sie verschwindet im Haus, lässt das Fenster offen stehen. Die Haustür ist angelehnt, in der Küche läuft laut Musik. Als ich näher komme, erkenne ich »I'm a Bird« von Nelly Furtado. Das Lied habe ich Jahre nicht mehr gehört, aber ich erinnere mich, dass Mama es früher immer lauter gedreht hat, wenn es im Radio lief, dass sie den kompletten Text mitsingen konnte. Auf dem Esstisch stehen mehrere Flaschen billiger Alkohol, dazwischen zwei Gläser, für die ich inzwischen die Bezeichnung Champagner Coupe gelernt habe. Zumindest hat Anto behauptet, dass die so heißen, auch wenn ich insgeheim bezweifle, dass irgendjemand außer ihr die noch so kennt. Es klingt wie ein Wort, das sie sonntagsabends im Heimatkanal aufgeschnappt hat. »Wir haben keine Champagner-Coupes zu Hause. Wir haben alte Senfgläser mit lustigen Motiven drauf. Und ich habe mir da lange keine Gedanken drüber gemacht, wie unsere Einrichtung so wirkt, wenn man zum ersten Mal in unsere Wohnung kommt. Viel zu schade zum Wegschmeißen, sagt Mama, wenn sie mal wieder die angetrockneten Reste aus einem Glas kratzt, das mit Balou dem Bären bedruckt ist oder mit der Schlumpffamilie.« Oder mit diesen Steinzeitmenschen, ich habe vergessen, wie die heißen. Die Marmorplatte neben der Spüle klebt, Zitronenscheiben, eine offene Packung Zucker, die weißen Körner überall verteilt. Es sieht aus, als hätte Anto schon vor einer Weile angefangen zu trinken. Sie kommt in die Küche und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Ihr Lipgloss riecht süßlich und erlässt einen klebrigen Film auf meiner Haut. »Bist du alleine?« »Ja, logisch, Mama ist doch auf Kur.« »Ach, sorry, kannst du ja nicht wissen.« In ihrer Stimme ist kein Vorwurf zu erkennen. Sie hält einen Cocktailshaker in der Hand, die Eiswürfel darin klirren, und als sie meinen Blick bemerkt, grinst sie mich an. »Hab einen neuen Drink erfunden. Muss mal sagen, wie du den findest.« Ich finde, dass der neue Drink scheiße schmeckt, nach purem Alkohol, und sie freut sich, als ich ihr das sage. »Vielleicht hättest du den Zucker nicht in der ganzen Küche verteilen sollen, sondern auch ein bisschen was davon ins Glas, oder?« »Du kannst dir ja Saft nachschenken«, sagt sie. »Hab vergessen, dass du so zart besaitet bist.« »Wie geht's deinen Armen?« Anto sieht auf ihre Unterarme, als hätte sie vergessen, dass diese eben noch in ellbogenlangen Gipsen gesteckt haben, streckt sie mir dann entgegen. »Ich würde sagen, ganz gut. Die Platten kommen irgendwann noch raus, aber ich kann wieder alles machen.« Zum Beweis dreht sie die Handgelenke hin und her, und ich bemerke sofort zwei rosafarbene Narben, die vorher noch nicht da waren. »Du hättest dabei sein müssen, als die Gipse abgenommen wurden. War krass eklig. Guck, wie dünn meine Arme jetzt sind. Das ist doch nicht normal.« Ich werfe einen kurzen Blick auf ihre weißen Handgelenke, zucke mit den Schultern. »Für mich sehen die aus wie immer.« »Klar, Yara, danke.« Sie tut, als wäre sie beleidigt. Aber ich sehe, dass sie ein Grinsen unterdrückt. Unvermittelt sieht sie mich an. »Gehen wir raus?« »Jetzt sofort?« »Mein Champagnercoupe ist noch fast voll. Im Flur steht die Tasche mit den neuen Sachen, die ich ihr zeigen wollte.«